Guten Morgen.
Ich habe, glaube ich, gestern Abend einen sehr weiten Bogen geschlagen, an den ich mich selbst nicht mehr ganz erinnere. Aber macht nichts. Ich würde gern heute Morgen Viertelstunde mit euch ein bisschen üben mit den Atemübungen, damit wir erstmal hier richtig ankommen. Und dann würde mich interessieren, was euch so bewegt, damit ich weiß, wo es lang geht. Ja, manche von euch erinnern sich, es gibt also ein Set von 16 kurzen Atemmeditationen. Dieses Set stammt vom Buddha Shakyamuni. Kurz zu den ganz alten Schriften. Alt heißt so circa 200 bis 300 Jahre nach Buddhas Tod wurden diese Sutren aufgeschrieben. Das heißt, wir haben es hier zu tun mit über 2000 Jahre alten Schriften und Methoden. Und gerade diese Methoden sind ungemein gut erprobt. Über all die Zeit und auch immer wieder dokumentiert auf unterschiedliche Art. Guten Morgen, oh, das ist schön. Und gerade jetzt in unserer Zeit gibt es ja ganz viel Studien zur Achtsamkeit. Wissenschaftliche Studien an Universitäten. Es gibt zunehmend Mindfulness Trainings in unterschiedlichem Kontext, an Kliniken, mit psychisch kranken Menschen, bei Angststörungen, bei Depressionen, auch bei körperlichen Krankheiten. Und es gibt ganz viele neue Untersuchungen, was es für einen Effekt hat auf unser Leben, auf unseren Geist, auf unsere Kommunikation, auf unsere Beziehungen, wenn wir Achtsamkeit, liebevolle Achtsamkeit üben. Und für mich ist das sehr, sehr zentral. Eigentlich ist mir zentraler als große mystische Erfahrungen, weil diese liebevolle Achtsamkeit, mit der wir lernen können, uns durchs Leben zu bewegen, und die wir auch wirklich ins Leben bringen können, transformierend ist. Für uns selber und für unsere Umgebung und fürs Ganze. In der Konferenz, die ich vorhin erwähnt habe, die jetzt die Tage in Frankfurt war mit dem Dalai Lama, war das auch ganz zentral im Zentrum seines Interesses, was es denn an neuen Studien gibt und so weiter, diese Achtsamkeitsstudien. Das Erstaunliche dabei ist auch, dass es dafür gar nicht viel braucht. Also die Dame, die das präsentiert hat, ganz eine junge Wissenschaftlerin, die hat Zahlen vorgelegt. Leute haben 8 Wochen ein Training und es ist bereits richtig was anders. und zwar auch nachweisbar im Kernspinnen und den üblichen Untersuchungen, die man heutzutage mit unseren Köpfen macht. Insbesondere auch in der Verarbeitung von Erfahrung, also was wir täglich erfahren und was es in uns auslöst an Emotionen, an Gedanken und so weiter. Wie wir das verarbeiten und wie schnell wir in der Lage sind, jetzt Erfahrenes im Fotoalbum ordentlich abzulegen, ohne dass es zu lange emotionale Schleier hinter sich herzieht, die dann immer wieder getriggert werden und zum immer wieder neu Erleben desselben führen. Das ist ja eigentlich das Rad der Wiedergeburt in einem Leben. Ja, ihr habt irgendwann etwas erlebt, was in euch eine Verletzung bewirkt hat, verbunden mit bestimmten Gefühlen, entweder des Ärgers oder der Minderwertigkeit, der Angst oder so weiter. Und dann passiert 10 Jahre später irgendwas Ähnliches, nicht dasselbe, sowas entfernt daran Erinnerndes. Und wusch, ist das ganze Set wieder da und dieselbe Reaktionsweise. Und es führt zu erneuter Verletzung von einem selber und anderen. Und die Kunst ist, wie können wir diesen Kreislauf durchbrechen? Und wie können wir mehr und mehr wirklich frisch und neu im Augenblick sein? Und mit all unserer Intelligenz des Herzens und des Geistes in Interaktion sein mit dem, was jetzt auf uns einwirkt. Ohne natürlich das, was man Erfahrung nennt. Also wir werden ja auch weiser im Lauf der Jahre ganz auf natürliche Art, weil wir was gelernt haben. Das ist ja immer noch da. Aber der verschleierte Teil, der wie blind automatisch reagiert, den können wir durch Achtsamkeit, liebevolle Achtsamkeit, sich heben lassen. Versteht ihr? Und in diesem ganzen Kontext passt sehr gut das, was ich gestern Abend angefangen habe, euch so ein bisschen tastend zu erläutern, nämlich diese uralte, sehr simplifizierte Art der buddhistischen Psychologie. Das ist mir völlig klar, dass es ein sehr simples Bild ist mit diesen 5 Anhäufungen, die dann bestimmten Erfahrungen zugeordnet werden und bestimmten Gefühlen und bestimmten Einsichten. Oder werden wir noch tiefer einsteigen? Im Lauf dieses Wochenendes, aber eigentlich im Lauf der nächsten Monate. Das ist ein größeres Projekt, wo ich gerne mit euch zusammengehen möchte und erforschen möchte. Ich möchte nicht euch irgendetwas Fertiges präsentieren, nur ein kleines bisschen, und möchte eigentlich mit euch zusammen erforschen, wie ist das in uns und um uns. So, deshalb wird das Üben von Achtsamkeit immer wieder mit drin sein und drin schwingen, weil das ist einfach wichtig, immens wichtig. Wir können noch viel leichtfüßiger werden. Wir können noch viel feiner werden in unserer Kommunikation und unserem Sein mit der Erde, der Natur und miteinander. Ich habe gehört, ihr habt jetzt so eine WhatsApp-Satsang-Gruppe gegründet hier in Südtirol. Das finde ich wunderbar.
Sangha.
Sangha. Also ihr so unter euch. Und da kam dann von jemand gestern Abend, ist mir gepetzt worden, dass dieses Wort leicht in dem Text, in diesem kleinen Text von Padmasambhava so wichtig ist. Ja, also im unendlichen Mandala des Raumes haben alle Phänomene jeglicher Farbe leicht Platz. Sie haben leicht Platz und da ist immer noch Weite. Dieses leicht ist wichtig. Immer wo es so unschwer wird, werde ich skeptisch. Leicht. Ja. Für die, die das noch nie gemacht haben, sind vielleicht ein, zwei da. Wo ist denn? Ah ja, super. Wo stelle ich jetzt den durch? Ja. Es gibt gar nicht viel, was man wirklich dazu wissen muss, um das zu üben. Nur ein, zwei Sachen. Erstens, ich sag euch immer einen Satz, also zum Beispiel einatmend weiß ich, dass ich einatme. Und dann macht ihr das, wir machen das. Nicht lang, 30, 40 Sekunden jeweils. Das ist ein Kochrezept und kein Mantra. Das ist wichtig. Es ist wie, wenn im Kochbuch steht, gib einen Teelöffel Salz in die Suppe. Dann werdet ihr den Teelöffel nehmen und das Salz aus dem Topf holen und in die Suppe werfen und nicht auf dem Stuhl sitzen bleiben und euch sagen, ich tue einen Teelöffel Salz in die Suppe, ich tue den Teelöffel Salz in die Suppe. Okay? Also das sind alles Kochrezepte. Das ist das eine. Das andere ist wichtig, insbesondere für alle, die vom Yoga herkommen, wo ihr ja viel mit dem Atem übt. Hier ist es anders. Wir machen gar nichts mit dem Atem, sondern der ist, wie er ist. Der kann schnell sein, der kann langsam sein, der kann tief sein oder flach, der kann nur hier ganz oben sein oder bis zum Bauch, völlig egal. Der ist, wie er ist und wir ändern nichts dran. Das sind eigentlich die einzigen beiden Dinge, die zu beachten sind. So. Wir machen mal nur die ersten 30 Sekunden, 40 Sekunden deshalb, weil man auch festgestellt hat, dass wenn wir 30 Sekunden einen Gedanken denken, insbesondere einen neuen, oder 30 Sekunden uns irgendeinem intensiven geistigen Tätigkeit hingeben, dann fangen die Neuronen im Hirn an, nach neuen Synapsen zu suchen. Nach 30 Sekunden passiert bereits diese Sprossung. Das ist unglaublich. Da ist natürlich dann noch nichts wirklich umgebaut, aber ein Anfang gesetzt. Dafür braucht es nicht viel Zeit. Es scheint so zu sein sogar, dass es klüger ist, kurze Intervalle, also häufig und nicht zu lang. Immer wieder und wieder und wieder sozusagen die heilsame das heilsame Wachstum in unserem Hirn anzuregen. So. Also gut. Ihr könnt euch. Ich habe auch einen Text gekriegt von jemand. Einen schönen Text von ein sozusagen Abschiedsbrief, den Padmasambhava seiner Liebsten geschickt hat oder gesagt hat, bevor er Tibet verlassen hat. Und seine Liebste hieß Yeshe Zogyal. Und sie ist ganz verzweifelt, weil er geht, was ja ganz natürlich ist. Und will nochmal von ihm genaueres hören. Und er sagt, es mag ja viele tiefgründige Punkte der Betrachtung des Körpers geben, aber einfach ganz frei zu und entspannt zu ruhen, so wie du dich bequem fühlst, in dem ist einfach alles inbegriffen. Ja? Also setzt euch bequem, entspannt, so wie ihr euch gut fühlt. Und dann machen wir das. Einatmend weiß ich, dass ich einatme. Ausatmend weiß ich, dass ich ausatme. Einatmend folge ich meinem Einatmen von Anfang bis Ende. Ausatmend folge ich meinem Ausatmen von Anfang bis Ende. Einatmend empfinde ich meinen Körper. Ausatmend empfinde ich meinen Körper. Einatmend beruhige ich meinen Körper. Ausatmend beruhige ich meinen Körper. Und jetzt noch einatmend empfinde ich Freude. Ausatmend empfinde ich Freude. Einatmend lächle ich mir zu. Ausatmend lächle ich meiner Umgebung zu. Schön. Wie geht's euch damit? Irgendeine Schwierigkeit? Oder alles easy? Und diejenigen von euch, die es schon kannten, habt ihr es, hat was gemacht in eurem Leben im letzten, in diesem Jahr? Sprich.
Mit den Kindern geht das ganz gut. Die wollen ja nicht still sitzen, aber wenn sie dann was zum Sagen haben und das mitmachen können, dann passt ihnen das und auch die Stimmung verändert sich.
Wow, wie übst du das mit den Kindern?
Man kann es inzwischen ein bisschen auswendig und dann sagt sie mal was und ich mal was. Und die Jungs hören zu.
Und was sagt ihr zum Beispiel?
Was du gerade gesagt hast.
Ach so, sie sagt diese Sätze. Wow. Und die anderen machen mit.
Ja.
Das ist schön.
Aber mir ist jetzt gerade aufgefallen, dass alle fünf eine Sequenz ergeben, die eigentlich auch gleichzeitig gehalten werden kann. Die muss man gar nicht nacheinander.
Könnte aber anstrengend werden. Geht, ja, klar. Hm. Man kann wissen, dass man einatmet und gleichzeitig seinen Körper spüren und sich gleichzeitig freuen, klar. Ja, aber es geht nicht immer.
Nein. Deswegen habe ich es jetzt das erste Mal gemerkt.
Ja. Aber nachdem das Nacheinander ja auch nur ungefähr 7 Minuten in Anspruch nimmt, macht nichts. Wie alt ist die Lehrer?
11.
11. Das kann man sehr gut mit Kindern machen. Ja. Und du mit dir?
Wie mit mir?
Übst du es nur mit den Kindern oder auch mit dir?
Das übe ich nur mit den Kindern.
Das ist aber schade.
Und mit dir?
Das ist zu selten. Versuch's mal wirklich in dein Leben einzubauen, weil das wäre jetzt was, dafür brauchst du gar nichts. Keine extra Zeit, kein extra Geld, kein extra irgendwas. Du sitzt an deinem Schreibtisch oder an deinem Zeichenbrett, hat man sowas überhaupt noch? Nein, an deinem Computer. Halt einen Moment inne, atme, komm her. Oder du bist im Gespräch mit einem Kunden. Halt einen Moment inne, atme, komm her.
Ich will mich erinnern.
Du bist Kunde. Ah, dann könnt ihr beide einen Moment innehalten, atmen und wirklich präsent sein. Das ist doch die Gelegenheit, auszuprobieren, wie es ist, wenn man es wirklich ins Leben bringt. Habt ihr da mal probiert? Nee. Tut. Wenn dann zum Beispiel, es könnte ja sein, man erfreut sich sowieso aneinander und so weiter, okay, alles easy. Es könnte aber auch mal sein, dass es zwischen Kunden und Auftragnehmer ein Problem gibt oder irgendein Disput oder was auch immer, dann erst recht. Innehalten, atmen, ganz herkommen. Und dann gehen die Übungen ja weiter, wo man sein Gefühl wahrnimmt, sein Gefühl umarmt, das Gefühl beruhigt, den Geist wahrnimmt, den Inhalt des Geistes und so weiter. Geht aber ganz schnell. Probiert das mal aus. Wann habt ihr euer nächstes Gespräch beruflicher Art? Montagabend. So lang könntet ihr euch das vielleicht merken. Das meine ich mit Kultur. Wenn wir, solange wir spirituelle Übungen oder Meditation einsperren in bestimmte Veranstaltungen oder in bestimmte Zeiten, solange geben wir dem Guten in uns nicht die Möglichkeit, wirklich unser Leben zu transformieren. Ganz wichtig. Und am wichtigsten wahrscheinlich an den Punkten, wo wir mit anderen Menschen sind, weil da ja die Reibung am ehesten auftaucht. Ist das eine angemessene Herausforderung?
Ja, sicher.
Ja, tut. Und dann schreibt er mir am Dienstag ein kurzes E-Mail. Einfach mal ausprobieren. Manchmal ist es fast so, als hätte man Angst, wirklich die diese Essenz oder auch die Gegenwärtigkeit, die Achtsamkeit, das Licht in diese schnöde Normalwelt hineinzulassen. Die ist aber wirklich unbegründet, die Angst.
Die ganze Übung ist ja genau für das.
Wie meinen?
Die ganzen Übungen und sich hinsetzen und meditieren ist ja genau für das, sie in den Alltag zu integrieren.
Richtig, genau. Wie ist es dann, wenn es eine Auseinandersetzung in der Familie gibt?
Ja, dann übe ich jetzt immer mehr, tief durchzuatmen und zu spüren, was gerade in mir vorgeht. Ist gerade etwas heftig bei mir zu Hause. Und ich mache dieses Ho'oponopono. Das sind 4 Sätze. Bitte verzeih mir, ich liebe mich. Also ich rede mit meinem inneren Kind. Bitte verzeih mir, ich liebe mich. Es tut mir leid. Na, umgekehrt, es tut mir leid. Ich liebe mich, verzeih mir und danke. Dass ich nicht immer in diese alten Gefühlsschleifen hineinkomme.
Und merkst du schon irgendeinen Unterschied?
Ich merke, dass, ja, ich merke einen Unterschied, und zwar, dass Raum ist mit mir, in mir, dass immer wieder die Weite kommt. Die Leichtigkeit ist jetzt gerade nicht da, aber so, also ein tiefes Durchschnaufen und die Raum.
Super.
Und mehr Liebe für mich.
Gut. Ja, Kompa?
Ja, ich weiß noch, vor eineinhalb oder zwei Jahren ist das her. Ich bin bei einem Verband, der heißt Ariadne und ist ein Verband von Angehörigen und Betroffenen psychischer Krankheiten. Und ich weiß, ich habe mich dort vorgestellt oder halt, wir haben alle kurz berichtet. Und da habe ich gesagt, ja, was mich in meiner Depression, meine Krankheit ist diese Bipolarität, in der Depression als Antwort ich noch geben kann, ist Atmen. Und zwar auf den Atem achten.
Wow.
Zu allem anderen verfüge ich nicht mehr. Ich verfüge nicht mehr über die Gedanken, ich verfüge nicht mehr über die Gefühle, die tun, was sie tun. In der Depression, in einer Apathie, in einem, also es geht nichts mehr. Und da habe ich eben dieses Atmen und den Körper spüren. Das geht nicht immer, aber es geht immer wieder. Also, und ich muss ehrlich sagen, dass ich das dann kultiviert habe. Und seitdem bin ich jetzt über ein Jahr wirklich beschwerdefrei, also keine Depression, keine Manie.
Ohne Medikamente oder?
Na, doch, mit Medikamente.
Das ist auch völlig in Ordnung.
Ja, ja, na, so.
Nehmen Sie weiter.
Na, da habe ich, weil man muss ja eines denken, Medikamente sind ja auch vom Geist Gottes irgendwie erfunden.
Ja.
Und das Gehirn gewöhnt sich daran und es ist das Gefährlichste, ich habe das ja alles mitgemacht, dass man dann meint, ja, jetzt ist man geheilt und jetzt funktioniert man und so weiter, aber der Kopf muss sich auch entwöhnen, das Gehirn, wenn man schon will. Aber ich lebe gut mit den Medikamenten, habe kaum Nebenwirkungen. Ja, und wie gesagt, für mich ist das jetzt nicht zu einem Ritual, sondern meine ständige Begleitung. Wenn meine Gedanken spinnen anfangen oder sozusagen so irgendwie hin und her, ich atme, ich spüre meinen Körper und dann geht das Spüren einfach in diesen Alltag über, das, was vor mir ist, beim Essen, beim Ding, immer dieses Hinspüren und das Atmen. Also für mich, der Atmen ist ja, mit dem beginnt das Leben, mit dem endet das Leben. Ja, das ist meine Richtschnur jetzt.
Wunderbar.
Und ich hoffe nun, dass ich es nicht wieder vergesse und das loslasse und sage, brauche ich nicht mehr.
Nein, glaube ich nicht. Das wäre ja, wie wenn du sagen würdest, ab heute muss ich nicht mehr schnaufen.
Ja.
Es ist ja wirklich so. Auch deshalb ist es so wunderbar, dass das in dieser Anweisung von Buddha mit dem Atem verknüpft ist, weil es ist genauso essentiell wie der Atem.
Genau. Und ich habe ihn immer zur Verfügung, in jeder Situation. Ja. Also er, weil wenn er mal ausbleibt, dann wissen wir, was los ist. Und ja, und auch der Körper, also dieses, weil ich hatte ja in der Manie und so weiter schon die Gefahr, dass man einfach den Körper oder das Materielle überhaupt übersieht. Und im Grunde, wir sind halt Wesen aus Fleisch. Wir haben einen Körper, einen Leib und ich kam von der katholischen Kirche, die hat lang genug probiert, den Körper abzutöten und sozusagen gegen den zu kämpfen. Und das ist vielleicht in meinen, wie auch immer, Genen und so weiter drinnen auch. Aber ich glaube, wir sind hier in dieser Welt wirklich körperliche Wesen, mit der Materie verbunden und das sollten wir achten. Und das Erste ist halt der Körper.
Ja, wir sind Manifestationen, momentane, tanzende Manifestationen in der, in diesem Form, Gefühl, Gitter, Komplex. Das ist die historische Dimension unseres Seins. Wenn ich aber sage, wir sind momentane Manifestationen, dann will ich damit darauf hindeuten, wir sind natürlich zugleich auch das, was nicht stirbt.
Ja, und das Paradoxe ist sozusagen, beides zusammenzukriegen.
Exakt, das ist das Herzsutra. beides zusammenkriegt. Das ist das Herzsutra. Wunderbar. Jetzt warst du nicht auf den Retreats diesen Sommer und kommst da heute daher. Boah, ja, das ist das Herzsutra.
Beides kriegt zusammen. Kriegt ja immer auch so was noch mit, wenn man auch nicht dabei ist, so in der Verbundenheit. Ne? Davon bin ich auch überzeugt.
Das ist wahr, aber keine Ausrede. Das ist mir schon wichtig, auch jetzt, wir haben gerade Video hier, ich sage euch immer wieder, zumindest in meiner Art der Übermittlung stelle ich fest, es ist immens wichtig, dass wir uns körperlich tatsächlich zusammen in einem Raum befinden. Also ich meine damit ein Zimmer, größeres oder kleineres Zimmer, je nach Anzahl. Und uns in diesem Raum als lebendige Wesen auch spüren und uns begegnen und uns in die Augen schauen. Und das kann einfach weder ein Buch ersetzen, noch ein Film, noch ein Videochat. Ist sehr wichtig. Und ist auch die alte Kultur, und ich halte es für sehr, sehr wichtig, dass wir diese Kultur nicht verlieren, nur weil es jetzt Facebook und alles Mögliche gibt. Unser menschliches Zusammensein wird immer auch ein körperliches Zusammensein, damit meine ich jetzt ein Zusammensein in einem Raum, brauchen. Ganz wichtig. Aber jetzt bist du ja da. Schön. Wow, das ist auch ein echtes Zeugnis für die Wirksamkeit von Achtsamkeit und Atmen.
Ja, und ich erlebe jetzt, bisher habe ich ja viel gelesen, habe immer auf der Suche und so weiter, weil durch diese Krankheit ist man ja gezwungen zu suchen, sich auseinanderzusetzen. Nicht? Man tiefste Depression, höchste Euphorie. Was zählt jetzt wirklich, wenn alles wieder zerbricht? Und jetzt kommt mir vor, ich bin angekommen, aber auf eine unaufgeregte Art. Und jetzt ist es auch so, dass ich irgendwie Zeugnis gebe, auch im Zusammensein mit Menschen. Vorher hatte ich immer gedacht, was rede ich? Es klappt ja eh nicht. Was gebe ich denn? Ja, ich kann nichts sagen, weil das, was ich erfahren habe, immer wieder alles zusammengebrochen ist.
Und jetzt hast du etwas gefunden, was sich als roter Faden hält in ja, den verschiedenen Phasen.
Ja, super. Jetzt ist es vieles aufgegangen, wo ich einfach auch im Zusammensein mit Menschen ganz anders rede, tue und so weiter. Früher ist mir es immer so passiert, dass wenn ich etwas gesagt habe, weil ich ja oft mit Gruppen arbeite und in Gruppen bin und so weiter, dann bin ich immer so leer gewesen, wenn ich etwas gesagt habe. Vielleicht auch, weil ich weiß nicht warum, aber obwohl es wahrscheinlich ganz gescheite Sachen gewesen sind, aber es hat mich nie erfüllt. Und jetzt erfüllt es mich, weil ich etwas sage, das stimmt für mich. Wenn es für die anderen stimmt, passt. Wenn nicht, ist es auch nicht mein Problem unbedingt. Also es hat sich wirklich wesentlich was geändert. Ich brauche nicht in die Zukunft vorauseilen, in die Vergangenheit zurück, wow, sondern einfach in der Gegenwart, gegenwärtig sein, präsent sein. Und wie ich kam von Christlichen, da wurde ja auch, die Jünger haben dann gefragt, was sollen wir tun, wenn wir hinausgehen sollen, weil er sie ja zur Mission geschickt hat. Ne? Und dann sagt er, geht hin, es wird euch eingegeben. Sie brauchen nicht lange Programme machen, das und das und Lehren verkünden, sondern einfach das. Und das finde ich so toll, ne? Das, die Intuition. So, jetzt habe ich genug geredet.
Ganz wunderbar, danke. Die junge Dame neben dir, ist das deine Partnerin?
Ich wollte mich ganz fest bedanken für deinen Beitrag. Der hat mir ganz viel gegeben.
innerlich. Das war ganz, ganz toll. Danke.
Seid ihr befreundet?
Nein, wir kennen
uns. Ach, ihr kennt euch gar nicht.
Nein.
Ah, hat so gewirkt, als wärt ihr Freunde.
Na, das war ganz, also,
schön.
Ganz ein schöner Beitrag. Danke.
Wow.
Man kann das MP3 kaufen, man kann es zu Hause auch noch üben und anhören.
Ja, schön. So. Also, es geht. Du weißt es auch, Shanti. Renato, ey. Das stimmt, was er sagt, dass es gibt Krankheiten in unserem Geist, wo uns ganz wenig nur bleibt. Also das, worauf die meisten Menschen denken, sie könnten sich stützen, ihr Konglomerat von Gefühl zum Beispiel, Gefühl zu etwas und so weiter, ist dann nicht mehr zugänglich. Oder Gedanken fangen an, Amok zu laufen. Kannst dich nicht mehr verlassen. Aber der Atem bleibt und die Möglichkeit, da zu sein, bleibt. Wow. Und niemand kann das besser bezeugen als ein Mensch, der eine echte psychische Krankheit hat. Wow. Sonst.
Eine kleine Erfahrung mit den Atemübungen. Wenn ich nachts aufwachte, über längere Zeit schon, und nicht gleich einschlafen konnte, habe ich vielleicht, was weiß ich, dreimal als Mani-Mantra gemacht oder so. Und neulich habe ich mit den Atemübungen probiert, das geht sehr gut. Und zugleich kann ich sagen, wie das dann so in der Sangha funktioniert. Mir hat das meine Frau gesagt, die Gertrud, und ihr, die Ananda, weil die das auch öfters geübt hat oder so praktiziert, so habe ich es verstanden.
Ach, und Ananda hat in der Nacht Atemübungen gemacht, hat das der Gertrud erzählt und die Gertrud hat es dir erzählt.
Und ich erzähle jetzt davon. Ah, ja. Gertrud hat es auch probiert. So geht das auch die Runde.
Das ist eine gesunde Art der Infektion.
Ja.
Ja. Weiter sagen. Schön. Das auch ist ja eine große Kraft, nicht nur in der Sangha, sondern überhaupt. Wir stecken uns ständig gegenseitig an. Und wir sollten darauf achten, dass wir uns mit guten Sachen anstecken, also die feinen Viren der Achtsamkeit, der Liebe, der Freudigkeit, der Leichtigkeit.
Vorher war das mit dem Beruflichen, ob man das da reinbringt. Und ja, ich mache das schon. Gerade vorgestern habe ich den Baumaterial Vertreter vom Sternenstaub erzählt. Ich kann mich da richtig reinsteigern.
Das ist schön. Und wie ging es dann dem Baumaterialverkäufer mit damit, dass er Sternenstaub verkauft?
Er ist nicht nur verkauft.
Er ist Sternenstaub, der verkauft, Sternenstaub der verkauft.
Er hat mir nicht genau seine Gedanken. Ja, wenn das so steif wird, dann mache ich besonders gern sowas.
Wunderbar. Hm. Toll.
Der Stefan war auch dabei. Das war dann gestern lustig. Du hattest das. Ja, war so
begeistert. Vom Sternenstaub. Ja, bitte. Sei mutig.
Ich mache schon lange Meditation. Also mit 19 mache ich meist Yogi und, so. Und dann Schamanisches und so weiter. Und meditiere eigentlich immer regelmäßig. Und bin, ich war bei dir im Februar in Wien. Mhm. Und bin, also ich weiß nicht, ob das was bewirkt hat, also in Bezug auf die Atmung oder Achtsamkeit. Und bin im Herbst auf so ein, da waren so kurze Videos vom Eckhart Tolle, der drüber gesprochen hat, über also dieses Gedankenkarussell anhalten. Und dessen, und dann war ich im Herbst in München und bei dem Intensiv und bei dem Satsang.
Und ich, das hat dann. Ist doch erst Herbst.
Ja. Im Mai. Ja, im Stress. Und das hat dann nochmal so einen Anstoß gegeben. Und also gerade in dieser Woche hat sich in der Meditation was verändert. Dass ich gemerkt habe, dass ich mehr. Das, weil ich dann gemerkt habe, in der Meditation läuft ja auch dauernd dieses Gedankenkreisen und dass ich eigentlich gar nicht so zentriert bin. Und diese Woche ist dann aber passiert, dass ich irgendwie mehr ja, in mir war oder so. Oder in der Präsenz oder zumindest kürzere Zeit.
Schön.
Und auch im Alltag fällt es mir dann ab und zu auf und ich habe schon das Gefühl, ich komme so mehr in meine Kraft oder mehr in die Präsenz und ja, das ist schön, dass das jetzt passiert ist. Ich denke, es braucht ja immer, manchmal braucht es den richtigen Zeitpunkt, wo man halt
dann bist du so richtig klassisch in den 70ern nach Rishikesh oder wie?
Das war in Innsbruck, also.
Ach so.
Durch eine Schulkollegin, die hat mir gesagt, da gibt's sowas. Und
nicht nach Indien gegangen?
Nach Indien. Bin erst viel später zum Sai Baba. Hm. Das war vor 20 Jahren.
Und da kennt ihr euch her?
Nein.
Nicht?
Nein, ich war nur einmal beim Sai Baba. Mhm. Das war nicht so.
Findest du Gedanken was Schlimmes?
Nein, finde ich nicht. Aber nicht, wenn man ständig eben in diesem Kreisen ist und so nicht achtsam ist mit dem, was man tut, Gott, also beim Essen oder auch im Kontakt, wenn dauernd irgendwie so so eine Erregtheit da ist oder halt irgendwas tut und man nicht in der Kraft ist oder in der Zentriertheit, dann ist man ja ständig sich selber am Ausbalancieren.
Du bist dann nicht da.
Ich bin nicht da, genau.
Alles ist da, nur du fällst.
Ja, genau.
Gutes Essen wäre da, nette Menschen wären da, grüne Bäume sind da.
Ja.
Nur du bist nicht da.
Genau.
Als nächstes fängt man dann an zu jammern, dass es nichts Gescheites zum Essen gibt. dass die Natur auch nicht mehr das ist, was sie mal war und so. Das stimmt nicht. Es geht nur darum, dass wir da sind. Dann eröffnet sich uns, dass alles da ist und nie gefällt hat.
Ja, es ist eher mit Menschen in der Natur. In der Natur, die kann ich schon eher wahrnehmen. Also so, aber mit Menschen ist es. Oder Gruppe, in der Gruppe zu sprechen oder so. Das
geht doch gerade ganz gut.
Ja. Mit ein bisschen Aufregung.
Nichts falsch an Aufregung.
Ja gut, aber schön, dass ich das gefunden habe.
Wow. Es geht immer darum, dass wir da sind. Das hatte ich, ich war, glaube ich, vor Ostern zuletzt in Kaltern, gell? Oder war nach Ostern? Und im Osterretreat haben wir so ein schönes Video gesehen. Davon habe ich euch dann noch nicht erzählt hier. So ein Video von Thich Nhat Hanh, wo er, passt auch gut zu dir, Gompa, einen Kommentar abgibt zu dem Evangelium vom Ostermontag, das mit den Emmaus-Jüngern. Und da ist ja diese Geschichte, dass Jesus ist ja gar nicht tot und trifft zwei seiner Jünger und geht mit denen einen weiten Weg von Jerusalem bis Emmaus. Und er redet mit ihnen, so wie er immer geredet hat, und sie erkennen ihn nicht. Bis sie ihn dann in Emmaus gehen, dann essen, und er, so wie er es immer gemacht hat, bricht das Brot auseinander und gibt jedem was. Und daran haben sie ihn dann erkannt, das war wohl recht spezifisch, seine Art, wie er Brot bricht. Muss vielleicht so wie, mir wurde gerade erzählt, mir hat jemand angerufen und der hat mir erzählt, dass er, ach, irgendwie ist ja wurscht, der hat mir jedenfalls erzählt, mich getroffen zu haben, als ich 6 Jahre alt war und ich habe Kirschen gegessen und auf eine sehr spezifische Art. Ich habe nämlich die nicht im Mund gesteckt, sondern abgenagt, so wie man Pfirsich essen täte. So, also so ungefähr muss das gewesen sein mit dem Jesus und seinem Brot, eine irgendwie sehr besondere Art, das Brot zu brechen. Daran haben sie ihn dann erkannt. Aber auf einem langen Spaziergang, ein langer Weg mit Gesprächen, sie erkennen ihn nicht. Und darüber hat der Thich gesprochen und gesagt, ja, sie sind da, sie sind völlig verwirrt und sie sind völlig verblendet, die Jünger. Und sie können ihren besten Freund nicht erkennen, weil sie nicht da sind. Sie befinden sich in der Vergangenheit, also ihr Schock da mit dem Karfreitag. Und sie befinden sich in der Zukunft, wie soll es weitergehen, wie, was machen wir, Projekte und so. Und sie sind nicht in der Gegenwart. Und nehmen das Wichtigste und das Einzige, wo es weitergehen tät, nicht wahr. Und das ist es immer wieder. Unsere Gegenwärtigkeit, unser Sein, wo wir gerade sind. Und zwar mit Fröhlichkeit und Liebe und ja, in Schönheit, so wie du gesungen hast vorhin. In Schönheit, jetzt. Darum geht es ganz einfach. Wenn Gedankenschleifen uns daran hindern, dann ist es doof und hinderlich. Gedanken an und für sich sind nichts Schlechtes. Und es ist nämlich so, unser Geist, unser denkender Geist will was Gutes für uns. Ist kein Feind. Er will eigentlich alle möglichen Dinge sich ausdenken, damit es uns gut geht. Er ist nur ein bisschen wie ein schlecht erzogener Hund. Oder ein schlecht geführter Angestellter. Deshalb gibt es da diesen wunderbaren Satz: Einatmend sorge ich für einen glücklichen Geist. Ausatmend sorge ich für einen glücklichen Geist. Das setzt dich in deine Position. Du bist die Chefin. Und dein Angestellter, der Geist, soll glücklich sein. Und wann ist der Geist glücklich? Er ist eigentlich glücklich, wenn er seinen Job gut machen kann. Das heißt, man muss seinen Geist schicken, gute Sachen holen. Feine Sachen holen. Wenn wir unserem Geist den Auftrag geben, in unserem Sinne und zu unserem Wohl und zum Wohl des Ganzen zu arbeiten, dann freut sich der und macht es sehr gerne. Braucht dann immer noch ein bisschen Anweisung, bis er es raus hat. Aber er tut das gern.
Ich glaube, es geht darum, in die Aktivität zu gehen. Also ich habe jetzt gemerkt beim Atmen, dass ich Mühe gehabt habe, am Anfang dem Ein- und Ausatmen zu folgen. Und und zum Schluss habe ich es dann gesteuert. Mhm. Und dann ist mir ziemlich warm geworden. Mhm. Ich denke, das ist eher so meines, eben vielleicht auch die Gedanken zu steuern.
Ja. Das kannst du.
Tja. Nicht nur am Kranteln oder so. Kranteln, so.
Kranteln? Ja. Bist du aus Wien?
Nein, aus Tirol, aber das gibt es so. In Tirol.
Gibt es auch in Tirol?
Ja, das haben die Wiener speziell, aber ich glaube, den Ausdruck kennt man. Die Tiroler können auch ganz schön grantig sein.
Sei froh.
Okay, danke.
Schön. Ja, nochmal zu den fünf Anhäufungen. Ich lese euch nochmal den Anfang vom Herzsutra, wo das auftaucht, diese Geschichte. Das Herzsutra heißt deshalb Herzsutra. Bei uns, also eigentlich heißt es Prajnaparamita, die Weisheit, die hinüberführt, oder die vollkommene Weisheit. Herzsutra, weil es so zentral ist. Und ich finde auch Herzsutra, weil es ein Sutra ist, das uns im Herzen berühren sollte. Also Avalokiteshvara, der heilige Herr und Bodhisattva, zog auf der tiefsinnigen Bahn der vollkommenen Weisheit dahin. Herabschauend von der Höhe erkannte er nichts als fünf Anhäufungen und er sah, dass sie in ihrem So-Sein leer waren. Also da meditiert ein großer Bodhisattva, ist ganz tief versunken in die Wahrheit, in die Weisheit und Aber daran sieht man, dass er wirklich ein sehr fortgeschrittener Meditierender ist. Er bleibt nicht stecken in dem Erfahren von Weisheit, sondern er schaut runter von der Höhe. Das ist nämlich das Wichtigste überhaupt. Aus der Weisheit heraus dann wieder die Welt und uns selbst zu betrachten. Und dann erkennt er 5 Anhäufungen, nämlich alles, was Form ist, alles, was Gedanke ist, alles, was Gefühl ist, alles, was Handlung ist und alles, was Bewusstseinszustand ist. Und er stellt fest, aus der Weisheit heraus, dass alles, was uns begegnet und alles, was wir sind, immer einem oder einer Mischung von diesen, sagen wir mal, Elementen angehört. Alles, was wir in der historischen Dimension sind. So, dann schaut er noch genauer und stellt fest, dass alle diese Elemente und ihre Mischungen frei sind, / leer von bestimmten Dingen. Alle diese 5 sind frei von Beständigkeit zum Beispiel. Wie wunderbar. Nichts ist fix. Kommen und gehen. Wandlung, Sternenstaub. Ja, Stern stirbt in 1 Milliarde Lichtjahre Entfernung. Supernova, das habe ich gestern Abend erzählt. Eine Supernova, dann wabert dieses zerfetzte Zeug, die Atomkerne im Wesentlichen, wabern als Staub über Millionen von Jahren durchs Weltall, bis sie sich wieder irgendwo zusammenballen und ein neues Planetensystem bilden. Die meiste Materie hat diesen Zyklus schon 4-mal hinter sich, seit dem letzten Totalzusammenziehung des Universums. Und die Hälfte aller Materie auf diesem Planeten, haben sie festgestellt, stammt von außerhalb unserer Galaxis. Unglaublich. Also, alles, Formen, Gefühle, Gedanken, Handlungen und selbst unsere größten Bewusstseinszustände sind Sternenstaub. Wandeln sich, kommen von weit, weit her. Das heißt, nichts davon gehört uns. Also, was auch immer uns dann ist. So. Frei von Beständigkeit. Dann ganz wichtig, alle diese Elemente sind frei von Autonomie. Nichts existiert für sich allein. Auch gibt es nicht natürlich, es gibt nirgends im Universum Form allein, ohne Bewegung, ohne Empfindung, ohne, das heißt, das Universum lebt. Es sind nicht nur wir, die leben. Das Ganze ist lebendig. Es ist ein Leben. Deshalb konnte sicher auch dieser Rinpoche in Ladakh so simpel antworten, wie ich den gefragt habe, ob denn die Tara wirklich gelebt hat. Und dann hat er gesagt, ja, selbstverständlich. Dann habe ich gesagt, und wann war dann das? Dann hat er gesagt, ich war sowas wie vor 25 Äonen. Dann habe ich gesagt, ja, aber da gab's die Erde noch gar nicht. Dann hat er gesagt, macht nichts. Dann war es halt woanders. Das kann ich jetzt, das fand ich damals schon so wunderbar. Aber im Sinne dieser, des Sternenstaubs, ganz logisch, natürlich, dann war es halt woanders. Das Ganze ist ein Lebendiges. Ja? Ist nicht so, dass wir die sind, die das Leben tragen. Und wenn es uns nicht mehr gäbe, dann gibt es das Leben nicht mehr im Universum. Nee, das ist bereits Arroganz. und sehr angstmachend auch. Das ist viel, viel größer, das Leben. Das sind nicht wir Menschlein, die da jetzt für alles sorgen müssen. Nein, nein. Wenn die Tara kein Mensch war auf diesem Planeten, dann war es halt woanders. Und angenommen, uns gibt's irgendwann nicht mehr, was ganz bestimmt der Fall sein wird, spätestens wenn unsere Sonne eine Supernova ist, dann geht's woanders weiter. Don't worry. Keine Autonomie. Nichts, es gibt nichts, was ein eigenständiges, abgetrenntes Gebilde wäre. Niemand von uns, kein Planet, keine Sonne, kein Mensch. Es gibt keinen selbstständigen Menschen. Das ist ein großer Mythos. Das gibt es nicht. Keines unserer Gefühle, keiner unserer Gedanken, keine Form, die wir annehmen und keine Handlung, die wir vollführen und sei sie noch so grandios, ist selbstständig. Das heißt, nichts davon können wir irgendwie für mich oder für uns oder für beanspruchen, weil es ist immer ein Zusammenwirken deutlicherer oder undeutlicherer, gröberer oder subtilerer Art. Es gibt kein eigenständiges, abgetrenntes Gebilde. Nirgendwo im Universum. Darüber hinaus gibt's natürlich ganz besonders nichts nicht. Das gibt es nicht. Es gibt kein Vakuum. Einer der größten Missverständnisse zwischen Ost und West aufgrund alter Übersetzungsfehler aus dem 19. Jahrhundert schon, was im Osten als Shunyata bezeichnet wird, ist alles andere als ein Vakuum. Nichts in diesem Sinne gibt es nicht. Also zwischen den Galaxien wabern Sternenstäube, die nur darauf warten, sich neu zusammenzuballen. Selbst da ist nicht nix. Und die Physiker sagen, nirgendwo im Universum gibt es natürliches Vakuum. Es ist immer irgendwas da, und sei es ein bisschen Strahlung, ein paar Partikel, irgendwas ist immer los. Das heißt, es gibt nicht nichts und es gibt auch nicht, weil es nichts nicht gibt, gibt es auch nicht die Art von Sterben, vor der alle so Angst haben. Nämlich die Auslöschung in nichts hinein existiert nicht. Das kann nicht, das geht nicht. Weder kann irgendwas aus nichts heraus entstehen, noch kann es in nichts hinein verschwinden. Sondern es ist einfach immer eine Veränderung.
Mhm. Also mir fällt dabei auch irgendwie auf, dass es ja auch nie so ist, dass nur und genau das da ist, was wir wollen. Es ist immer auch noch was, es gibt immer auch noch ganz andere Einflüsse auf das Gesamte als die, die wir im Blick haben oder mit denen wir rechnen. Also es ist
War jetzt besser
formuliert. Es ist immer auch voller Überraschungen.
Ja. Und es ist immer immens komplex. Und das ist auch sowas in dem Streben unseres eigenen Geistes, für unser Glück zu sorgen. Versucht er manchmal Dinge in irgendwelche viereckigen Schachteln zu kriegen, die eigentlich nicht reinpassen, weil er uns nicht überfordern möchte. Wir dürfen unserem Geist sagen, nee, kannst die Schachteln mal größer machen, alles okay, dann wird er intelligenter werden. Nein, für manche Sachen braucht man ja auch Schachteln für Knöpfe und so. Nein, es ist eigentlich nirgends ein Problem. Das ist der Punkt. Eigentlich nicht.
Man muss es nur schlau verwenden.
Man muss sie schlau verwenden, ja, die Schachteln. Also, ich war immer noch dabei, wie Avalokiteshvara aus des tiefen Sicht seiner Weisheit auf das Universum blickt und uns und so weiter. Und feststellt, diese fünf sind natürlich auch, sind untereinander abhängig und alles da drin ist abhängig. Alles ist in ständiger Veränderung, aber es gibt keinen Tod in dem Sinne. Nicht im Sinne, es gibt keinen Tod im Sinne von Totalvernichtung. Es gibt keine Hölle. Kann es doch nicht geben. Frei von Beständigkeit, frei von Autonomie. Mir fehlen irgendwie. Oh ja, genau. Ganz wichtig. Er stellt dann fest und da geht dann ein großes Lachen über sein Gesicht. Hoppla, sagt er. Okay, ich schaue mir an, ganz tief und genau und mit dem Mikroskop ein Stück Papier und ich zoome da rein und ich schaue es mir genauer an und stelle fest, oh, das ist alles zusammengesetzt. Und witzigerweise ist alles, was existiert im Bereich dieser fünf Elemente, immer zusammengesetzt aus etwas anderem, als was es ist. Versteht ihr? Also Papier ist zusammengesetzt, nicht etwa aus Papieratomen, sondern aus Kohlenstoff und Wasserstoff und all sowas. Dann, wenn man genauer hinschaut, ist da ganz viel Sonne drin und Baum drin, Erde drin, Wasser drin, alles drin. Ja, alles schon wieder in diesem Blatt Papier, selbst ohne diesen tollen Text drauf. Das heißt, selbst wenn der Text nicht drauf ist, ist er doch drauf. Weil ja alles drin ist. Alles ist zusammengesetzt. Und nicht nur das, der Gag ist, es ist immer zusammengesetzt aus etwas anderem. Das ist dann eigentlich schon das Diamant-Sutra, das aber in dasselbe Band von Prajnaparamita hineingehört. Es ist bloß eine andere Story und nochmal ein bisschen anders erzählt, aber eigentlich nur dieser eine Aspekt der Zusammengesetztheit wird in einem Extra-Sutra nochmal behandelt. Gompa besteht aus?
Ja, aber irgendwie will ja der Mensch oder die Physiker wissen, wie es dann am Ende aussieht. Also praktisch, die gehen ja ganz hinein in die Materie, weiter, weiter. Der Hans-Peter Dürr, der hat ja mal gesagt, den habe ich mal gehört, ja, ich bin angetreten als Physiker, mich mit Materie zu beschäftigen und jetzt am Ende meines Lebens muss ich sagen, die Materie an sich gibt's nicht. Das heißt eigentlich sozusagen, jetzt vordergründig gibt es sie natürlich, aber ich kann sie so zerlegen und wie weit, was ist eigentlich am Endpunkt? Strings, Quanten?
Ja, Moment mal, es gibt natürlich Materie, aber sie ist genau so, wie sie ist und besteht aus genau dem, woraus sie besteht. Und sie ist dann trotzdem noch Materie. Also da am
ja, von einer Seite, von einer Perspektive. Aber wenn ich dann weiter hineingehe, dann ist halt wieder was zusammengesetzt. Das Atom
und ist einfach was Zusammengesetztes. Und diese Art von Zusammengesetzten nennen wir Materie. Da ist kein Problem. Mhm. Da machen manche von diesen Physikern, die dann in die so in so eine Populärwissenschaftlichkeit gegangen sind, einen ganz eigenartigen Gedankensprung, finde ich, auch dadurch. Es ist einfach, was es ist. Es ist immer noch ein Blatt Papier. Man kann drauf schreiben, man kann was drauf lesen, man kann auch einen Flieger draus falten. Alles funktioniert. Das ist völlig ungehindert davon, dass es zusammengesetzt ist. Aus Nicht-Ich. Das heißt, das Wesentliche daran ist, ich bestehe aus Nicht-Ich-Teilen. Und nichts an mir ist ich. Auch wenn ich es am Ende dann natürlich ich nennen kann. Und dasselbe gilt, und das ist das Wichtigste, für jeden unserer Gedanken, der ist zusammengesetzt aus was anderem. Jedes unserer Gefühle ist zusammengesetzt aus Partikeln, die was anderes sind. Deshalb sind sie auch verwandelbar, in Klammern. Da kommen wir dann hin im Laufe der Zeit. Nichts ist, andersrum, alles ist durchlässig. Und das könntet ihr bitte beobachten weiterhin in euch selber, insbesondere was die Gedanken bei dir, die Gefühle angeht. Sie sind zusammengesetzt. Und gerade bei Gefühlen ist es sehr wichtig, es zu beobachten, weil Bewusstsein geht durch einen evolutionären Prozess über lange, lange Zeit. Und wir haben Teil daran, einen kleinen Teil. Und es scheint so zu sein, dass im Laufe dieser Entwicklung von Bewusstsein auch die Identifikation wechselt, wo man besonders stark haftet. Und es scheint derzeit immer noch die Emotion zu sein. Also dieses, ich fühle, also bin ich. Ich fühle das, also ist es wahr und so weiter. Da ist dringend Untersuchung angesagt.
Was sind Gefühle zusammengesetzt? Aus Gedanken?
Naja, hast du gerade ein Gefühl?
Ja.
Was hast du für ein Gefühl?
Ein unangenehmes Gefühl.
Ärger oder Trauer oder
ja, Zorn. Trauer.
Trauer. Okay. Wenn jetzt das schaue mit den Augen von Avalokiteshvara. Mhm. So weit aus der Weisheit heraus, wie dir irgend möglich ist. Schau dir diese Trauer an. Trauer anschauen heißt natürlich auch Trauer fühlen. Mhm. Klar, das ist das Wahrnehmungsorgan. Und beantworte die Frage. Ist Trauer durch und durch Trauer?
Ich meine, Trauer ist ein Wort.
Nein, dieses Gefühl, das du so bezeichnest. Das Gefühl, ja,
okay. Ja, so fühlt sich's an. Aber ich weiß, dass die Antwort falsch ist.
Versuch mal, nicht nur an der Oberfläche dieses Trauerplaneten dich zu bewegen. Okay, einfacher. Wo kommt die her, die Trauer? Hat die sich selbst erschaffen oder hat sie eine Ursache?
Wahrscheinlich hat sie eine Ursache. Wahrscheinlich habe ich sie selbst erschaffen, keine Ahnung.
Du weißt nicht viel drüber. Ist die neu?
Ja.
Aha. Wie alt ist denn die Trauer?
Die ist gleichzeitig uralt.
Ah.
Aber eben jetzt präsent.
Ich würde dich bitten, nachdem wir erst Samstagvormittag haben oder Samstagmittag, ich gebe dir jetzt nicht die Lösung des Rätsels. Ich halte dich für groß genug, da selber nochmal zu forschen. Möge die Trauer noch ein bisschen da bleiben, damit du sie erforschen kannst. Mit den Augen, mit dem Fühlen, mit dem Hören von Avalokiteshvara. Im Sinne von dieses zusammengesetzt. Und es wäre dann auch ein bisschen wie in dem vierten Set der Atemübungen, geht es ja darum, einatmend beobachte ich die Veränderlichkeit aller Phänomene. Das wäre jetzt, einatmend beobachte ich die Zusammengesetztheit aller Phänomene. Oder die Zusammengesetztheit der Gefühle in dem Fall. Und dann ist jetzt das Fragezeichen, was ist dann der zweite Satz? Ja, bei der Veränderlichkeit kam ja dann, einatmend beobachte ich das Verschwinden der Gier. Beobachte jetzt, einatmend, ausatmend, die Zusammengesetztheit. Und sei gespannt, was dann geschieht. Was der zweite Satz ist. Für dich. Kann für jeden ein bisschen anders sein. Spannend. Eine Forschungsaufgabe. So, ich meinerseits würde jetzt gern einatmen, das Essen erforschen, ausatmen auch. Wir machen Mittagpause. Es sei denn, es gibt noch irgendeine Frage, die euch ansonsten den Appetit verderben würde. Das kann ich nicht verantworten. Ist gut? Passt? Okay. Ja, wünsche ich uns allen eine schöne Pause. Um 3 geht's weiter. Ab wann ist der Raum auf?
2:30.
2:30 ist der Raum offen, circa. Mahlzeit.